Jetzt, bevor wir in eine Diskussion kommen, möchte ich gleich eine Frage aus dem Chat noch an die Teilnehmer. Erstens einmal herzlichen Dank für Ihre Beiträge und jetzt bitte um Beantwortung einer Chatfrage. Und das war ja ein bisschen aufgeregt. Es geht hier um die Problematik, inwieweit ein psychiatrischer Patient, der dann, ich kriege jetzt leider den Chat nicht auf, psychiatrischer Patient, schizoid, der dann in diesem doch sehr schwierigen Stadium sich entscheidet für einen Freitod. Wie gehe ich mit so einem um? Wie gehe ich mit so einem fachlich um? Wie gehe ich mit ihm aber rechtlich um? Und da würde ich gerne um Input bitten. Kollege Musalek vielleicht.
Das ist in der Tat einer der schwierigsten Fragen. Und ich denke, das ist auch leider auch in dem Diskurs vor der Gesetzesentwicklung und auch letztlich in der Verfassung nicht wirklich gut bedacht worden. Für körperliche Erkrankungen, für schwere Tumore, wo es ans Lebensende geht, da ist das alles durchaus verständlich, dass man sich auch solche Gedanken macht, auch wenn ich meine, dass wir diese ganze Energie viel besser in die palliative Medizin gesteckt hätten, als jetzt unbedingt in ein solches Gesetzeswerk. Aber das ist eine sehr persönliche Ansicht von mir. Bei psychischen Krankheiten wird es besonders schwierig. Da beginnt schon einmal damit, dass im Gesetz Geisteskrankheiten steht. Das ist ein völlig überalterter Begriff, der wirklich in unserer Terminologie heute einfach nichts mehr verloren hat, weil der Geist gar nicht erkranken kann. Es ist wirklich etwas aus dem letzten, nicht nur mal voriges Jahrhundert, sondern schon mehr oder weniger vorvoriges Jahrhundert. Und daran sieht man auch schon, dass man sich eigentlich mit dieser Problematik nicht wirklich auseinandergesetzt hat. Das Zweite ist, und ich sehe da gar nicht so sehr das Problem bei den psychotischen Zuständen, denn da ist es relativ einfach festzustellen, ob jemand noch entscheidungsfähig ist oder nicht entscheidungsfähig ist. Viel schwieriger ist es bei depressiven Zuständen. Denn hier haben wir, und das ist ein ganz großes Problem, das wir als Gutachter, als psychiatrische Gutachter immer wieder auch natürlich mit Juristen haben, hier haben wir ein Kontinuum von uns. Wir haben einfach keine Entweder-Oder-Beziehung. Es wird von uns immer gefordert zu sagen, ist der zurechnungsfähig oder nicht, oder hat er die Voraussetzungen der Zurechnungsfähigkeit oder nicht. Und es gibt einfach Menschen, und das sind gar nicht wenige, die genau dazwischen liegen, wo es einfach nicht wirklich mit Sicherheit festzustellen ist, ob es so oder so ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo schlage ich diese Patienten oder diese Menschen dazu? Schlage ich sie zu denen, die dann nicht das in Anspruch nehmen können, oder schlage ich es nicht dazu? Und das wird überhaupt nicht geklärt. Sondern es wird einfach so getan, wie wenn man das immer so feststellen kann. Das ist entweder so oder so. Und genau diese Problematik wird sich im täglichen Leben stellen. Und ich denke, dass man wahrscheinlich hier auch für psychische Krankheiten einfach, wenn man schon in diese Richtung gehen möchte, etwas ganz anderes finden muss. Denn auch da, die 3 Monate, das ist ganz gut und schön, aber es gibt einfach Depressionen, die dauern länger als 3 Monate. Und ich habe viele Patienten selbst betreut, die gesagt haben, sie wollen nicht mehr leben. Und wie durch Glück haben wir es geschafft, dass sie sich nicht suizidiert haben, selbst suizidiert haben. Und dann nach 6 Monaten, nach 10 Monaten aus der Depression herauskommen und unglaublich glücklich sind, dass sie es eben überlebt haben. Also da gibt es eine ganze Fülle von Grenzfällen, die uns einfach zum Nachdenken bringen müssen und wo wir eben gerade mit psychisch Kranken anders umgehen müssen als mit Menschen, die aus freien Stücken oder mehr oder weniger freien Stücken sagen können, dieses Leiden in dieser Form schaffe ich einfach nicht mehr und möchte ich einfach nicht mehr.
Ja, Frau Meyer hat es ja schon angesprochen, das Problem mit Descartes, der uns sozusagen uns gespalten hat in der Geist und der Psyche, und damit kämpfen wir jetzt immer noch mit diesem verrückten Ausdruck der Geisteskranken. Jetzt würde ich gerne an die Rechtswissenschaft sozusagen diese Frage weitergeben und eben fragen. Sie haben ja gesagt, es muss nachgewiesen sein, dass das zum Tod führt innerhalb von 6 Monaten und so weiter und Leiden. Jetzt tue ich mal bei einem psychiatrischen, ich sage jetzt einfach mal das als landläufigen Ausdruck, Patienten extrem hart, weil, wie Michael gerade gesagt hat, Suizid ist ja nicht absehbar und manchmal abwendbar und manchmal ist er morgen. Und vor allem, wer beurteilt es und wie beurteilt man hier Leid und Leidensdruck?
Also ich habe als Juristin den Gesetzestext gleich bei mir und da sagt ihr, das eine ist die unheilbare zum Tod führende Krankheit, aber das andere ist eben an einer schweren, dauerhaften Krankheit mit anhaltenden Symptomen leidet, deren Folgen die betroffene Person in ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigt. Das heißt, da sind wir genau in dem Bereich und das Gute ist auch, das können wir Juristen nicht entscheiden. Das müssen Psychiater und Psychiaterinnen entscheiden. Wenn sie es auch nicht können, dann ist natürlich schwierig. Aber ich meine, da muss man sich überlegen, so wie Sie gesagt haben, im Zweifel sagt man dann pro vita. Die Entscheidung können wir Juristen ihnen nicht abnehmen, was auch gut so ist. Das ist nicht unser Geschäft natürlich. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass die Psychiaterinnen hier vorgesehen sind. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass von Anfang an fix ein Psychiater, Psychiaterin dabei ist bei den zwei aufklärenden Ärzten, weil ich finde, dass das eben generell, also dass wahrscheinlich ihre Berufsgruppe am meisten hier befasst sein wird und hier die schwierigsten Fälle hat, zu beurteilen. Die Frage ist, ist er entscheidungsfähig, ist er entscheidungsfähig und ist er soweit selbstbestimmt, dass er wirklich die Selbsttötung in Kauf oder haben möchte. Aber da muss ich den Ball zurückspielen, wir werden es nicht entscheiden, Gott sei Dank. Also das können wir auch gar nicht als Juristen. Ja.
Danke. Ich glaube, ja, das ist etwas, was uns herausfordern wird, aber noch einmal zurück zu dem Einwand mit Geisteskrankheiten. Wenn wir nicht endlich einmal aufhören, das zu teilen, auch in der Medizin, dann werden wir uns einfach nicht weiterentwickeln. Jetzt würde ich gerne ein Thema noch ansprechen. Wir sitzen ja hier in einem sehr westlichen Saal, sehr die westliche Medizin prägend. Was tun wir jetzt mit Migration und mit kulturellen Unterschieden? Sowohl was das Leiden betrifft, als auch der Wunsch zum Tod und auch der Umgang mit all diesen Sachen. Klar, rechtlich ist geregelt, aber wie tun wir da weiter? Bitte einmal vielleicht aus der Patientensicht.
Ja, grundsätzlich stellt das Gesetz hier ja nicht auf einen religiösen Hintergrund ab, sondern es sind eben die zwei Tatbestände, die Frau Dr. Kledetschka-Pulka erwähnt hat, also einerseits die eben zum Tode führende Erkrankung oder diese schweren dauerhaften Leidenszustände. Das ist freilich dann immer auf die individuelle Person abzustellen. Die Frage, ob so ein Leidenszustand aber vorliegt oder nicht, ist letztlich wieder, und wir spielen den Ball zurück an die Medizin, eine ärztliche Entscheidung, ob dieser Umstand gegeben ist. Zu den psychiatrischen Erkrankungen, da hat sich, finde ich, der Gesetzgeber auch ein bisschen leicht gemacht. Man hätte ja das klar im Gesetz regeln können, ob es darunter fällt oder nicht. Und in den Erläuterungen steht so in einem Beisatz, naja, wenn jemand psychisch erkrankt ist, dann wird er wahrscheinlich eh nicht entscheidungsfähig sein und dann fällt es über die Entscheidungsfähigkeit raus. Und genau der Schluss wird aber nicht zutreffend sein. Der wird manchmal stimmen, aber sehr oft auch nicht. Wie komplex das sein kann, haben Sie ja gerade wirklich sehr, sehr gut ausgeführt. Aber wie gesagt, um Ihre Frage noch einmal zu beantworten, die religiöse oder weltanschauliche, dieser Hintergrund beim Patienten spielt in dieser Bewertung eigentlich keine Rolle.
Ja, das spielt aber natürlich in der Realität die Rolle, weil Patienten leben in ihrem Framing und in ihrem Kontext und Michael, du wolltest noch was sagen?
Es ist mir besonders wichtig, in diesem Zusammenhang festzustellen, dass psychisch Kranke in der absolut überwiegenden Mehrheit, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, entscheidungsfähige Menschen sind. Und wir müssen uns einfach einmal davon lösen, von diesem Vorurteil, wenn man eine psychische Krankheit hat, dann ist man ein Verrückter und dann kann man eigentlich nichts mehr entscheiden. Das stimmt einfach schlicht nicht. Es gibt eine ganz, ganz kleine Gruppe. Was aber dazu führt, dass viele glauben, die Menschen sind nicht entscheidungsfähig, ist, dass die Krankheit selbst manche Entscheidungen in besonderer Weise nahelegt und andere Entscheidungen eben nicht so sehr nahelegt. Und ein depressiver Mensch, dem ist es einfach nicht naheliegend, dass er mit Lebensfreude durchs Leben geht und jetzt das Leben in besonderer Art und Weise gestalten kann, sondern dem ist einfach der Tod sehr, sehr nahe und da liegt das große Problem drinnen. Im Gesetz ist es aber die Entscheidungsfähigkeit oder die Nicht-Entscheidungsfähigkeit. Also die überwiegende Mehrzahl auch der suizidalen Patienten sind natürlich entscheidungsfähig. Nichtsdestotrotz treibt sie die Depression zum Suizid, und wir müssen letztlich, denke ich, als Ärzte alles tun, um diesen Menschen zu helfen, zumal ja bei den allermeisten dieser Störungen, auch da wieder, die allerwenigsten Störungen sind chronische, die man ein Leben lang hat, sondern die allermeisten sind episodisch, manchmal sind diese Episoden nur relativ lange. Und dann ist es ganz furchtbar, wenn wir da etwas täten, nicht nur täten, sondern auch mittun, obwohl wir wissen, dass viel später dieser Patient vielleicht sehr, sehr gerne leben möchte.
Danke. Bitte.
Ich wollte noch kurz was ergänzen, das was ich auch meine, und da stimme ich Ihnen zu mit Entscheidungsfähigkeit, das sagen wir auch bei Dementen. Die sind, das heißt ja nicht, dass der einen Vertrag abschließen muss oder wissen muss, welcher Tag ist oder wie viel 250 Gramm Butter kosten. Also das, da geht es um andere Dinge. Wegen dem Kulturellen, das spielt ja ohne dies, und da haben Sie das auch so, ich glaube, das wurde irgendwie ein bisschen falsch verstanden, das spielt natürlich mit eine Rolle bei der Entscheidungsfähigkeit. Wir kennen das ja auch bei dem Recht, Behandlungen abzulehnen. Ein Zeuge Jehova nimmt eher in Kauf, vielleicht ein streng gläubiger, aber erwachsener, entscheidungsfähiger zu sagen, ich will keine Blutkonserve, ich nehme den Tod in Kauf. Und so werden wir das hier auch haben, dass das natürlich vielleicht gewisse kulturelle Dinge mit einfließen in die Selbstbestimmung. Und vielleicht gewisse Umstände, die halt vorherrschen, dann dazu führen, dass das für den ein unerträglicher Zustand ist. Also insofern nimmt das Gesetz nicht explizit darauf Rücksicht, aber indirekt natürlich, weil es die Entscheidungsfähigkeit beeinflusst.
Jetzt, nachdem da schon ein paar Mal gesagt wurde, das ist jetzt ärztliche Entscheidungen, haben wir ja da draußen im Äther noch drei Ärzte sitzen, die, wo ich auch weiß, durchaus Erfahrungen mit multikulturellen Herausforderungen haben. Ich fange mit der Dame an. Frau Meyer, können Sie da was dazu sagen zu den multikulturellen Problematiken, vor allem auch im Migrationsbereich?
Es ist sicherlich so, dass verschiedene Kulturen, also auch Sterben ist sehr kulturell geprägt. Also verschiedene Kulturen natürlich auch im Sterbeprozess, verschiedene Riten, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Auffassungen, auch verschiedenen religiösen Background haben. Also den Tod jetzt quasi verlangen oder so, diesbezüglich habe ich auch in unserem onkologischen Setting eigentlich nicht die Erfahrung, dass das Patientinnen direkt wollten. Also dass man sagt, dass wirklich Patientinnen oder auch von den Angehörigen die Situation so kommt, dass gar nicht mehr gelebt werden will. Also wenn die Symptomkontrolle gut funktioniert, und das kann man heute schon mit vielen Möglichkeiten sehr gut herstellen, dass es da zu dem Wunsch kommt, also die Erfahrung habe ich eher nicht.
Okay, danke. Rudi, du hast ja das auch mit deiner Palliativstation angesprochen und mit deiner weiten Erfahrung. Was kannst du dazu sagen?
Ich glaube, die Betreuung von diesen Patienten ist halt unterschiedlich, weil die Familien deutlich mehr eingebunden sind. Und die Palliativstation ist aber auch dazu da, dass man die Familie mit aufnimmt. Und oft wollen diese Menschen auch zu Hause sterben und sterben lieber auf der Palliativstation. Also wenn man alle diese Wünsche berücksichtigt, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und oft brauchen sie auch finanzielle Unterstützung, all diese Dinge. Aber ich glaube, palliativ heißt auch, dass man sie auch da unterstützt. Und dann ist der Wunsch bei denen sicher nicht größer, weil die eigentlich noch eine größere Familienverbundenheit haben, so wie Menschen, die alleine leben. Das ist, auch wenn sie praktisch bei uns zugewandert sind, ist dieses, wie gesagt, die gehen nicht einfach, die wollen nicht praktisch den assistierten Suizid, sondern da ist der Zusammenhalt in der Familie wichtig.
Es brechen uns ja langsam ein paar Zuhörer und Zuseher mit, sodass ich gerne die letzte Frage noch stellen würde, nämlich ein bisschen einen Ausblick auf die Zukunft. Und da möchte ich gerne das Wort auch von Rudi Licker aufnehmen, nämlich Advanced Care Planning. Und das jetzt in die Runde stellen, die Frage, und von jedem würde ich da gerne ein Statement dazu haben. Wann in einem Leben sollte Advanced Care Planning beginnen? In der Schule, mit 40, mit 70? Wie sollten wir uns darauf vorbereiten, ein gutes Leben zu führen und damit auch ein gutes Sterben? Und was sollten wir als Gesellschaft dafür tun? Vielleicht wieder in der Reihenfolge der Redner.
Ich denke, wir könnten hier von den sogenannten Primitivkulturen sehr viel lernen, die gar keine Primitivkulturen sind, die nämlich alle einen Initiationsprozess für den jungen Menschen haben, im Erwachsenenwerden. Und in diesem Initiationsprozess, egal welchen wir jetzt hernehmen, da gibt es ganz viele Beispiele dafür, spielt das Sterben und der Tod und auch das Erleben des Todes immer eine sehr große Rolle. Das heißt, wir müssen uns relativ früh, denke ich, darauf vorbereiten, wie wir mit dieser Frage, mit uns selbst, aber auch mit anderen umgehen. Und mein Lieblingswunsch ist es, dass es einen zusätzlichen Unterrichtsgegenstand gibt, nicht unbedingt einen zusätzlichen, möglicherweise kann man was anderes deshalb weglassen, der ganz schlicht einfach Leben heißt, wo es darum geht, einfach Formen des Zusammenlebens, auch das Wissen, das wir akquiriert haben. Wir haben ja ein unglaubliches Wissen auf diesem Gebiet, das aber nicht transportiert wird. Kindererziehung, wie gehe ich um mit meinen Kindern? Wir müssen extrem viel lernen, dass wir ein Auto lenken dürfen. Wir werden geprüft, noch viel mehr, wenn wir ein Flugzeug fliegen wollen. Ein Kind zu erziehen, das kann jeder so machen, wie er sich irgendwie vorstellt. Letztlich mit seinem Partner, mit seiner Partnerin umgehen, macht auch jeder so, wie er sich vorstellt. Also ich denke, da könnten wir dieses Wissen weitergeben und da bin ich guter Dinge, dass wir auch wirklich einen echten kulturellen Fortschritt erzielen können.
Also Führerschein fürs Leben schon sehr bald in der Schule. Vielleicht jetzt die Rechtsmeinung, die aber auch eine ethische wird.
Ich kann mich da nur anschließen. Gesundheitskompetenz ist das Schlagwort und das muss ganz früh anfangen. Und ich glaube auch, dass wir jetzt auch aufgrund der ganzen Gegebenheiten, die wir haben, an der Bildung massiv ansetzen müssen. Gesundheit, Bildung spielen ganz eng zueinander. Was ich mir auch wünschen würde, so wie eine Vorsorgeuntersuchung, habe ich immer gesagt, so ein ärztliches Gespräch über eine rechtliche Vorsorge. Relativ früh, das machen viele Leute Testamente, aber diese entscheidenden Momente im Leben, die Minuten, die Stunden, da wird rechtlich nicht vorgesorgt und wir hätten es viel einfacher, wenn die Leute sich rechtzeitig darüber Gedanken machen. Bei den Stunden wir oft nicht daneben und versuchen bestmöglich zu evaluieren, was war der Wille oder wäre der Wille des Patienten gewesen. Und dass die Leute für diesen letzten Lebensabschnitt die Autonomie auch nutzen, das würde ich mir sehr wünschen.
Danke. Dann kommt jetzt der Patient in Vertretung.
Ein Unterrichtsfach, das die Gesundheitskompetenz fördert, das wäre der große Traum. Allein irgendwann werde ich dann wie immer munter und habe die Angst, dass sich der Traum nicht umsetzt. Natürlich, also man müsste möglichst früh mit dem Ganzen beginnen. Ich bin begeisterter Bootfahrer und sehe immer wieder Parallelen des Lebens zu einer Fahrt auf einem Schiff. Es gibt auf einem Boot einen ganz einfachen Spruch, wann man die Schwimmweste anzieht. In welcher Situation zieht man sich die Schwimmweste an? Ne? Weil also wenn das Boot schon besonders schräg liegt oder wenn schon das Wasser hereinrinnt oder wenn schon die Leute über Bord gehen. Und mir hat ein sehr vernünftiger Kapitän gesagt, die Schwimmweste ziehst du dann an, wenn du dir das erste Mal überlegst, ob du sie anziehen solltest und keine Sekunde später. Und genauso ist es mit diesem rechtlichen Vorsorgekoffer. Das erste Mal, wenn ich darüber nachdenke, ob ich nicht eine Patientenverfügung machen sollte, ob ich nicht eine Vorsorgevollmacht machen sollte, dann ist das der Punkt, wo ich mich jetzt hinsetze und mich beginne, damit auseinanderzusetzen. Etwas, das wahrscheinlich leichter umzusetzen wäre, und da kommen wir jetzt in den praktischen Teil, wäre jeder Patient, der sich in eine stationäre Behandlung, sei es in einem Pflegeheim oder in einer Krankenanstalt begibt, müsste eigentlich nach seinem Patientenwillen befragt werden. Und das passiert aber in der Masse noch nicht, das passiert bei besonders schwerwiegenden Operationen vielleicht, das passiert dort, wo besonders engagierte Leute am Werk sind, denen der Patientenwillen ein besonderes Anliegen ist, aber das sollte doch eigentlich Standard sein, dass wenn ich jemanden am Operationstisch habe, bei dem dann eine Komplikation auftritt, dass ich nicht dann erst auf einen Gerichtsbeschluss warten muss, bis ich weiß, wie es mit dem weitergehen kann, sondern dass ich weiß, dieser Patient, diese Patientin hat für diese Situation mir eigentlich schon in der Friedenszeit gesagt, wie er denn zu seinem Leben und auch zu seinem eigenen Tod steht. Das wäre mein Wunsch, dass man das in einem stationären Setting, egal jetzt, ob in, also wenn es die Pflege betrifft oder die Krankenanstalt, dass es dort standardmäßig eingeführt wird.
Ich glaube, ganz wichtiger Hinweis, und da laufen Sie bei mir auch total offene Türen, und das ist etwas, was stiefmütterlich behandelt wird, und das gebe ich jetzt gleich an die anderen Ärzte weiter.
Also, wenn wir über die Gesundheitskompetenz reden, dann müssen wir eigentlich wissen, dass die Gesundheit die Definition ist, körperlich, psychisches und soziales Wohlbefinden. Und ich denke, da sollte man in der Prävention schon beginnen. Und wir sollten auch vielleicht unser Gesundheitssystem so ausrichten, nicht auf die Diagnosen, sondern mehr auf die Prävention. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Und Advanced Care Planning ist auch Prävention. Das heißt, ich setze rechtzeitig diese Instrumente ein, um den Menschen seinen Lebenswillen und adäquat ihm zu behandeln und nicht praktisch gegen seinen Willen ins Krankenhaus zu führen und diese Dinge. Ich denke, mit jedem Bewohner, aber ich glaube, das gehört halt nicht nur, dass man es praktisch sagt, mit Bewohnern in den Pflegeheimen, sondern das sollte eigentlich jeder niedergelassene Arzt auch mit den Eltern Menschen machen und sagen, wie ist seine Lebensplanung und so weiter und dementsprechend ihm auch dann seinen Wunsch erfüllen.
Also ich glaube, das ist essentiell, das auf breiter Ebene zu unserem Ziel zu machen, nämlich ein Behandlungsziel, ein Therapieziel, aber auch ein Lebensziel mit dem Patienten zu besprechen. Und wenn wir das nicht machen, dann stehen wir eben dort, wo wir jetzt sind. Und jetzt kommen wir sozusagen zum philosophischen Ende. Und für mich ist ja ein großes Ziel, irgendwo die Philosophie wieder zurück in die Medizin zu bringen. Frau Meyer, wie ist da unsere Kompetenz und wie sind da die Chancen, hier vorausschauend wieder Reflexion, Selbstreflexion, Nachdenken, Kompetenz in die Medizin zu bringen?
Also ich glaube, ganz im Anschluss an Karl Forstner, bene vivere ist auch bene mori, und dieses Advanced Care Planning, das braucht schon sehr viel auch Erfahrung, existenzielle Betroffenheiten. Wenn heute sozusagen, wie es auch sehr schön in den Vorträgen gekommen ist, man nur mehr noch im Spital stirbt, dann erlernen wir auch nicht, wie wir, welche Vorbilder wir haben, was wir brauchen, wenn wir dabei waren, wo wir unterstützen konnten und was wir dann auch für uns selber möchten. Und das, glaube ich, ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und natürlich auch ein Problem der Medizin, weil in der Medizin versuchen wir halt Sterben und Tod zu vermeiden, hintanzuhalten, und wir müssen uns aber dieser ganzheitlichen psychosomatischen, psychosozialen Aufgabe stellen. Es gehört Sterben und Tod zur Medizin, wie die Prävention, wie das gesunde Leben, wie Therapie, Krankheiten zu heilen, wenn wir können, aber auch anzuerkennen, wann das nicht mehr möglich ist. Und es ist immer mehr in den Hintergrund gerückt, dass der Sterbeprozess in der Medizin auch ein ganz wichtiges Thema sein soll. Und ich glaube, das kann man aber nur lernen, wenn man wirklich auch Sterbebegleitung selber gemacht hat, bei den Angehörigen beim Sterben dabei war, existenzielle Betroffenheit hat und sich auch damit auseinandergesetzt hat. Wir tendieren alle zu verdrängen, aber natürlich ist das in der Medizin, gerade wo der Sterben und der Tod nur mal näher ist, eine große Verführung, dass wir da auch noch weiter verdrängen. Und ich glaube, Artes Septem Liberales im Studium, auch die Philosophie einzubringen, das wäre schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und dann natürlich auch ongoing immer wieder vielleicht auch in Wahlengruppen oder so sich dieses Themas anzunehmen.
Also in dem Fall nicht Sie Philosophus suisses daquises, sondern ganz im Gegenteil, wir sprechen wieder mehr darüber. Und ich denke mal auch, gerade wenn die Erfahrung angesprochen wird, wir haben auch ein bisschen gesprochen halt über Evidence-Based Medicine. Evidence-Based Medicine hat eine Säule, die heißt Wissenschaft. Die zweite Säule ist aber schon die Erfahrung des Arztes und die dritte die Kultur und die Werte des Patienten und die zwei letzteren vergessen wir zunehmend und sourcen sie out. Das heißt also, ich glaube zusammenfassend müssen wir uns als Ärzte und als Menschen in der Gesellschaft und als all die Leute, die wir heute hier waren aus den verschiedensten Disziplinen, viel mehr zusammensetzen und besprechen, wie ein gesellschaftliches Konstrukt in Zukunft sein sollte, um auch den Tod wieder zu integrieren und nicht, dass das, was wir als Medizinern oft sehen, Tod ist Failure, Tod ist Versagen und Failure ist not an option. Daher beschäftigen wir uns nicht damit. Ich glaube, wir haben uns heute sehr gut mit dem Sterben und mit den Themen darum beschäftigt. Ich hoffe, für uns alle war das ein befruchtender Abend. Danke für das Billroth-Haus, dass wir hier sein durften in dieser schönen Umgebung. Danke für die Vortragenden, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben und ihr Gehirn und ihre Erfahrung integriert haben in unseren Abend. Und danke für Sie alle da draußen, die uns zugehört haben. Und wir bleiben in der Hoffnung, dass wir uns mal physisch auch wiedersehen. Schönen Abend.